Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da kommt und der da war. Amen. Vorletzte Woche, morgens um kurz vor 8 auf der Autobahn, lassen mich Worte aus dem Radio aufhorchen. Ich schwanke zwischen Ausstellen und Weiterhören, während folgende Worte an mein Ohr dringen. Die meisten Menschen fühlen sich aus den verschiedensten Gründen aus ihrer Einheit gefallen. Sie fühlen sich von Gott, der Schöpfung oder wie auch immer sie ihre wahre Heimat benennen möchten, getrennt und besitzen kaum noch Zugang zu dem grenzenlosen Einheitsbewusstsein, das sie in Wahrheit durchdringt. Sie wissen nichts mehr von den unzähligen Goldfunken in ihren Zellen, dem strahlend hellen Gitternetz, das ihren Körper mit dem Licht der Erde und der Quelle verbindet. Sie spüren zwar den tiefen, schmerzhaften Verlust von etwas sehr Bedeutsamem in sich, können es aber nicht mehr benennen. Stattdessen erfüllt sie eine innere Leere und eine tiefe Sehnsucht. An einem Punkt angekommen, an dem wir den Schmerz in uns nicht mehr ertragen können, ist es oft genau dieser kaum noch auszuhaltende innere Mangel, der den nötigen Startschuss bildet, durch den wir uns auf die Suche nach unserer Wahrheit begeben. Erst hier beginnt für viele von uns die magische Heldenreise, die uns in die Welten unserer Seele zurückführt. Sie beginnt bei unserer Sehnsucht nach Heilung dieses Schmerzes, nach einem Wiederheilwerden in uns selbst. Diese Gedanken lassen mich etwas verwirrt zurück. Kurz vor 8 ist doch typische Andachtzeit, oder? Die Moderatorin gibt die Worte als Gedanken zum Tag aus. Und ich nehme in mir eine merkwürdige Mischung aus Anziehung und Abstoßung wahr. Da wird zum einen etwas ausgedrückt, was auch ich wahrnehme, den Verlust der Verbindung zur Schöpfung sowie zur lichtvollen Heimat in Gott. Zum anderen dann diese eher esoterisch anmutenden Denkfiguren, Goldfunken in den Zellen, das verbindende helle Gitternetz, die magische Heldenreise. Einmal mehr spüre ich die Sehnsucht nach der Klarheit biblischer Schwarzbrot-Spiritualität. Dieses Erlebnis hatte ich schon fast vergessen, da las ich den Predigttext für den heutigen Sonntag. Wir haben ihn eben schon als Lesung gehört. Und interessanterweise begegnet uns im 2. Korintherbrief eine ähnlich sprechende Lichtmetaphorik. Da heißt es, denn Gott, der Herr, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir werden erinnert an den Anfang aller Anfänge, an Gottes vollmächtiges Wort, Jehi Or, es werde Licht. Das Dunkel bleibt bei Gott nicht dunkel. Und er, der die Finsternis hat Licht werden lassen, hat auch uns einen hellen Schein in die Herzen gegeben. Wie sonst könnten wir Göttliches erkennen? Nur Gleiches kann Gleiches erkennen. Und doch ist unser Leben oft so anders. Fühlen wir uns abgeschnitten von jedem Licht, suchen es im Außen, während es innen in unserem Herzen zu finden ist, wie Paulus es hier beschreibt. Hier hört der Text glücklicherweise nicht auf, sondern spricht von dem heller oder von einem heller werdenden und sich ausbreitenden Licht, spricht sogar von Erleuchtung, Lichtwerdung, Ausleuchtung. Wo Gott ins Spiel kommt, wird es Licht, so Licht, dass es für gewöhnliche Menschen kaum auszuhalten ist. Wir haben eben die Geschichte gehört, der Verklärung auf dem Berg. Paulus selber hat noch heftiger darauf reagiert. Über der Begegnung mit Christus ist er erstmal 3 Tage erblindet, äußerlich völlig hilflos, blind, auf Hilfe angewiesen, innerlich aber sehend. Das Angesicht Jesu ist ihm zum Spiegel geworden, der das göttliche Licht weiterlenkt. Und diese Erfahrung teilt er mit uns im Predigttext, auf dass auch unser innerer Lichtschein in der Begegnung mit Gottes Antlitz auf Erden neu befeuert werde. Von dem Licht, das mit den göttlichen Ordnungen übereinstimmt und von Jesus in Übereinstimmung gelebt wurde. Auch das mag für viele eine neue Theologie sein, denn viele von uns sind mit einer Theologie aufgewachsen, bei der im Menschen nichts Gutes zu finden ist, gar nichts Gutes. Das heißt weiter im Text, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Hier begegnet uns zutiefst paulinische Theologie, auch wieder gespeist aus seiner Lebenserfahrung. Paulus hat immer wieder Grenzerfahrungen erlebt. Zum Beispiel auf seinen Reisen war er in akuter Lebensgefahr und hat mehrfach erlebt, seine Hoffnung auf nichts anderes setzen zu können als auf Gott allein. Und im Gegensatz zu Petrus ist für Paulus die eigene gebrochene, fragmentarische Existenz von Anfang an klar. Sie gehört quasi als Wasserzeichen zu seiner apostolischen Existenz, so hat es Klaus Berger einmal schön beschrieben. Es gehört dazu, sich vor dem Leiden nicht zu verschließen, nicht dem Trugschluss zu erliegen, dass wir unverwundbar heil würden und fortan nie mehr leiden müssten. Petrus musste das erst lernen, denn zu Beginn lehnte er die Leidensankündigung des Menschensohnes rundweg und kategorisch ab, bis er dann nach verzweifeltem Irrweg zu einem tieferen Verständnis gefunden hat. Und doch ist das Leiden, das Paulus beschreibt, keines, das in absolute Verzweiflung oder Finsternis führt. Paulus beschreibt es so: Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Ja, da ist Bedrängnis. Ja, da gibt es Bedrohungen in unseren Tagen. Konkrete Weltereignisse, die es uns Angst und Bang werden lassen. Ja, da wird Unterdrückung und Ungerechtigkeit erlebt. Aber, so Paulus, etwas anderes ist auch da. Gleichzeitig, zugleich, von innen erfahrbar. Eine Kraft, die immer da ist. die mitträgt. Manchmal als Erinnerung, diese doch schon mal ganz greifbar und konkret erlebt zu haben. Manchmal aber auch als ein lebendiges, vibrierendes, tragendes Spüren und Erfahren dürfen. Es ist eine etwas andere Heldenreise, auf die wir geschickt werden. Da geht es nicht um wieder heil werden, um dann für immer geschützt bzw. imprägniert zu sein. Unser irdenes Gefäß bleibt und der Riss auch. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Das gleiche Thema mit anderen Worten. Besungen von dem amerikanischen Liedermacher Leonard Cohen. Nichts und niemand ist perfekt. Da ist ein Riss, der in allen Dingen zu finden ist. Alles und jeder hat eine Macke. Auf den ersten Blick sieht es wie ein Mangel aus. In Wahrheit ist es ein Geschenk. Der Sprung in der Schüssel ist das Einfallstor für das Licht. Niemand von uns geht ohne Verletzung durchs Leben. Der eine bekam vom Leben eine größere Wunde geschlagen, die andere eine kleinere. Bei der einen bleiben Narben zurück, beim anderen reißt die Wunde immer wieder neu auf. Da muss nur jemand eine falsche Bemerkung machen. Bei jedem ist es anders ausgeprägt, aber ohne Verletzung ist niemand. Das könnte uns eigentlich alle miteinander verbinden. Meistens erleben wir es aber gerade andersherum, dass es uns trennt, dass jeder und jede mit ihrer Lebenswunde mehr oder weniger allein bleibt. Da sind Macken dabei, über die können wir ganz gut schmunzeln und dazu stehen. Andere verstehen wir bestens zu überspielen. Aber bei den meisten Menschen gibt es mindestens eine Lebenswunde, die noch immer heftig pocht. Gewöhnlich fliehen wir diesen Schmerz. Wir fliehen die Scham, die damit verbunden ist. Aber vor allem fliehen wir vor einem Gefühl, das die meisten von uns hassen wie die Pest. Ohnmacht. Keine Macht zu haben, etwas ändern zu können. Angewiesen zu sein auf andere, ausgeliefert, sich nicht wehren können. Ohnmächtig, hilflos zu sein. Die Macken und Lebenswunden, die wir nicht abschütteln können, zeigen uns immer wieder neu. Ja, ohnmächtig bist du, hilflos. Und immer wieder neu versuchen wir trotzdem wegzulaufen. Aber es gelingt nicht. Wir werden sie nicht los, unsere Macken. Sie sind ein Teil von uns. Und so führt uns das Leben immer wieder neu in diese Ohnmachtserfahrung hinein. Manchmal bis zur Verzweiflung. So lange, bis wir uns ergeben. Und erstaunt merken, sie ist gar nicht so schlimm, diese Ohnmacht. Denn im Ergeben, im Loslassen, aber erst da. Und wo wir das können, ist es auch oft ein Geschenk. Im Loslassen zeigt sich noch etwas anderes, unerwartet, unverständlich. Eine Kraft, die plötzlich da ist. Eine Kraft, die trägt. Es kann etwas unendlich Erleichterndes haben, endlich dort anzukommen und sich einzugestehen, ich kann nichts mehr machen. Nichts. Ich kann mein Leben nur anvertrauen. Mach du, Herr. Ich komme hier nicht weiter. Ich bin komplett in der Sackgasse. Endlich hört das strampelnde Bemühen auf. Endlich sich fallen lassen. Endlich kann ich auf einen anderen hören und schauen als auf mich selbst. Und erleben, dass die Sackgasse sich öffnet. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Läute die Glocken, die noch erklingen. Lass fahren dein Opfer vor allen Dingen. Es geht ein Riss durch alle Dinge. So kommt das Licht hinein. Aufhören, perfekt sein zu wollen. Forget your perfect offering. Bejahen, dass Leben immer Fragment bedeutet. Dann hört der Krampf auf. Dann ist wieder Platz für das Spielerische und Leichte. Dann kommt auch die Freude wieder, mitzutanzen. Mitzutanzen am göttlichen Tanz. Mitmachen zu können und zu dürfen. Leben zu können. Und dann wird es wieder Licht. Dann wird es wieder hell um uns. Vieles wird bruchstückhaft bleiben in unserem Leben. Manches zerbrochen. Manche Teile leuchten wie Mosaiksteine, aber die Bruchlinien bleiben. Wir können und dürfen Fragment sein. Wir müssen unser Leben nicht unter den Anspruch stellen, ganz oder heil zu sein. Schon gar nicht perfekt nach unseren Maßstäben. Wir brauchen und wir können uns selbst nicht heil machen. Aber wir können uns dem Licht zuwenden und erfahren, dass es durch uns leuchtet, gerade durch die Risse, gerade durch das zerbrochene Filigrane. Dass es leuchtet, auch für andere. Und dass das Licht zunimmt, wenn ich meine Aufmerksamkeit darauf lenke. Das ist ein Geheimnis. Das, worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke, das wird groß. Und so ist es auch eine Entscheidung, ob ich mich wieder und wieder um mich und meine vielen kleinen Puzzleteile drehe oder ob ich mein Puzzle Gott anvertraue und staunend erlebe, wie er es zu einem Ganzen fügt und Licht daraus hervorleuchtet. Denn der große Schöpfergott, der das Licht ins Leben rief, der ließ es nicht nur außen hell werden, durch Sonne, Mond und Milchstraße. Nein, er gab auch uns ein helles Strahlen, eine Sonne mitten in unser Herz, die Gegenwart Jesu Christi in uns. Das ist ein Schatz. Und dieser Schatz ist in uns hineingelegt wie in ein zerbrechliches Tongefäß, damit deutlich wird, dass diese unglaubliche Leuchtkraft nicht von uns stammt, sondern von Gott selbst. Und jetzt verstehe ich auf einmal, was mich morgens um 8 auf der Autobahn verwirrt hat. Denn es war ja nicht alles falsch, was ich da gehört habe. Aber um es für mich richtig zu verstehen, ist es wichtig, dass es an Jesus Christus durchbuchstabiert wird. An diesem menschlichen Antlitz Gottes auf Erden. Dass diese Erfahrungen zu getaufter Mystik werden, so hat es Tillich bereits in den 50er Jahren mal formuliert. Dass zum Beispiel deutlich wird, wie so eine magische Heldenreise zu verstehen ist. Auch Richard Rohr benutzt die Heldenreise als Bild, aber er meint gerade den Menschen als Held, als Heldin, die es wagt, verwundbar zu bleiben, eben irdenes Gefäß zu sein. Weil wir im Anschluss an die Predigt ein Lied von ihr singen, schließe ich mit Mechthild von Magdeburg, einer Mystikerin des 13. Jahrhunderts. Sie hat ein Buch geschrieben, durch das sie bekannt ist. Und ich fand es faszinierend, es ist ein außergewöhnliches literarisches Zeugnis, das sie nicht in gebildetem Latein verfasst hat, sondern in der Volkssprache des 13. Jahrhunderts, weil sie weitergeben wollte, möglichst an viele Menschen weitergeben wollte, was sie erlebt hat. Eine Spiritualität der Erfahrbarkeit Gottes. Genannt hat sie ihr Buch »Das fließende Licht der Gottheit«. Als fließendes, nicht versiegendes Licht hat sie Gott erlebt, und zwar ganz konkret sinnlich erfahrbar. Seine Nähe erzeugte in ihr Glück, seine Ferne tiefstes Leid. Auch dieses Buch lebt von der Entscheidung, nichts anderes suchen zu wollen als Gottes Nähe. Es atmet die Sehnsucht von Licht in ihrem Leben. Jehi Or. Auf das Gottes Licht sich weiter ausbreite, in uns und um uns. Amen.